Es geht um eine Stadt. Diese Stadt hatte am vergangenen Freitag, am 8. Juni, ein ganz großartiges Jubiläum. Sie feierte den 50. Jahrestag der Wiedervereinigung. 50 Jahre Wiedervereinigung. 19 Jahre war diese Stadt in einen Ost- und in einen Westteil getrennt durch eine Mauer, wie einstmals Berlin. Und am 8. Juni wurde diese Stadt 1967 wieder vereinigt. Es ist die Stadt der Städte. Die Stadt ist nicht nur anders als alle Städte der Welt. Sie ist einzigartig, unvergleichbar. Es ist zwar nicht die älteste Stadt der Welt, aber sie hat immerhin eine circa über 4000-jährige Geschichte. Es ist die ewige Stadt, die einzige ewige Stadt, die auf unserem Planeten liegt. Sie liegt in der Mitte der bewohnten Erde, im Schnittpunkt dreier Kontinente, am Kreuzpunkt alter Kulturen, am Kreuzpunkt der drei großen Religionen in dieser Welt, dem Judentum, dem Christentum und dem Islam. Der Prophet Hesekiel, hier steht es angeschrieben, verkündete einst: So spricht Gott der Herr, schaut auf diese Stadt, ich habe sie zum Mittelpunkt aller Völker und Länder gemacht. So wie der Nabel in der Mitte des menschlichen Körpers, so liegt das Land und die Stadt im Zentrum der Welt. Mit dem Beginn der Kreuzzüge entstanden im Abendland die ersten Landkarten. Eine der bedeutendsten und eindrucksvollsten und bemerkenswertesten Weltkarten zeichnete 1580 der Hannoveraner evangelische Theologe Heinrich Büntig in Form eines dreiblättrigen Kleeblattes. In der Mitte sieht man die Stadt, von der kleeblattartig die drei Kontinente der alten Welt ausgehen: Europa, Afrika und Asien. Keine Stadt ist heilig wie diese, obwohl Rom den Anspruch erhebt, eine heilige Stadt zu sein. Und die Moslems die Städte Mekka und Medina als die heiligsten Städte erklären. Unsere Stadt hat mit dem Gott aller Götter zu tun, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Er gab dieser Stadt eine Vielzahl von Namen. Sie wird in dem Buch der Bücher der Bibel über 800 Mal mit diesen verschiedenen Namen genannt. Übrigens, im Koran wird diese Stadt nicht ein einziges Mal genannt. Trotzdem erheben die Moslems mit einer fast unverschämten Penetranz Anspruch auf diese Stadt. Sie nennen sie Al-Quds. Die richtigen Namen der Stadt sind aber Zion, Stadt Gottes, Stadt des Herrn, Thron des Herrn, Stadt des großen Königs, Stadt Davids, Stadt der Gerechtigkeit, heilige Stadt, ewige Stadt, Salem, Stadt des Friedens, geliebte Stadt, Stadt des Heils, Stadt der Menschheit, Stadt des kommenden Messias, hochgebaute Stadt, goldene Stadt. Das sind die Namen. Die Stadt ist von einzigartiger, historischer und zukünftiger Bedeutung. Sie ist, wenn man so sagen darf, eine archäologische Schatzkammer. Weltgeschichte und Heilsgeschichte sind nirgendwo so lebendig. Politik und biblische Prophetie sind nirgends so aktuell wie in dieser Stadt. Sie ist die einzige Stadt auf dieser Erde, die Urzeit, Jetztzeit, Endzeit und Ewigkeit miteinander verbindet. Die Stadt ist von einzigartiger Schönheit. Deshalb wurde sie von den alten Propheten auch oft mit einer schönen Frau verglichen. Der berühmte jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb: Wer die Stadt nicht in ihrer Schönheit gesehen hat, der hat nie eine schöne Stadt gesehen. Raisa Gorbatschowa, die verstorbene Frau des letzten Staats- und Parteichefs der Sowjetunion, die mit ihrem Mann 1992 die Stadt besucht hatte, sagte voll Begeisterung: Ich kann mit Worten nicht beschreiben, was diese Reise in dieses Land, diese Stadt für uns persönlich bedeutet. Mein Mann und ich sind überwältigt von der Schönheit der Stadt und der einmaligen Atmosphäre. Und im Psalm 50 lesen wir: Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Von den Tagen Abrahams an bis zum Kommen des Messias ist die Stadt ein Abbild der Menschheit. In dieser Stadt hat eine Vielzahl von Völker und Nationen und Weltreiche tiefe, unauslöschliche Spuren hinterlassen. Prominente Persönlichkeiten aus Zeitgeschichte und Gegenwart sind für immer mit dem Namen der Stadt verbunden. Vor Christi Melchisedek, König, Priester und Prophet, der Abraham entgegenkommt und ihn segnet. Abraham selbst, David, sein Sohn Salomo, fast alle Propheten des alten Bundes, Nebukadnezar, Kyros, also die persischen Herrscher, Alexander der Große und nach Christi Geburt natürlich Jesus Christus, der dieser Stadt für uns die dominante Bedeutung gegeben hat, mit seinen 12 Jüngern, Pontius Pilatus, Herodes, die muslimischen Kalifen, die die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom gebaut haben, Kaiser Wilhelm, fast alle Päpste, fast alle Bundespräsidenten und die amerikanischen Präsidenten. Ein einziger hat an der Westmauer, an der Klagemauer gebetet, Trump. Aber gerade aufgrund dieser Einzigartigkeit haben die Völker Europas und die des Vorderen Orients immer wieder versucht, diese Stadt zu erobern und zu zerstören und auszulöschen, in Vergessenheit zu bringen. Zuletzt, das sagte ich schon, war sie 19 Jahre von 1948 bis 1967 wie Berlin eine geteilte Stadt. In dieser Zeit wollten die Besatzer, die jordanischen Herrscher, alle historischen Spuren dieser Stadt auslöschen. Sie haben 59 Kirchen zerstört und mit den Steinen des alten Friedhofs ihre jordanischen Straßen gepflastert. Aber 1967, am dritten Tag des Sechstagekrieges, ist die Stadt in nur 30 Minuten wiedervereinigt worden. Keine Stadt, weder Rom noch Paris, weder New York noch Moskau, weder London noch Peking, finden gegenwärtig und wohl auch zukünftig ein solches weltweites Interesse wie diese einzigartige Stadt. Hugo Bergmann, ein ganz bekannter Professor für Philosophie an der Hebräischen Universität dieser Stadt, erzählte, dass er in einem New Yorker Hotel einmal mit einem schwarzen Liftboy ins Gespräch gekommen sei. Der Junge fragte den Gast, woher er denn käme. Und Professor Bergmann antwortete wahrheitsgetreu: aus Jerusalem. Da musste der Junge lachen. Ist das ein Witz? Jerusalem liegt ja im Himmel. Erst als der Professor beteuerte, dass Jerusalem im Land Israel liegt und dem Jungen seinen Pass vorwies, ließ sich dieser überzeugen. Er küsste dem Professor ergriffen die Hand und stammelte: Dann sind Sie ja ein Engel, mein Herr. Sie haben es längst gesagt, es geht um Jerusalem. Jerusalem, die Stadt des sichtbaren Beweises der Gegenwart Gottes, die Stadt unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass wir die vielen Ereignisse, die in unserer Zeit uns mit diesen Informationen bestürmen, eigentlich nicht richtig zur Kenntnis nehmen. Wir leben manchmal so ein bisschen wie in einer Oase in unserer Kirche und wissen eigentlich gar nicht, was alles für großartige Dinge passieren in dieser Welt, vor allen Dingen dort in Israel und in Jerusalem. Jerusalem wurde am 10. August 70 nach Christus von dem späteren römischen Kaiser Titus fast völlig zerstört. Die heilige Stadt Jerusalem befindet sich also im Brennpunkt dramatischer Endzeitereignisse. Es geht letztendlich um den Kampf um Jerusalem, ein Kampf auf Leben und Tod, der längst entbrannt ist. Wir wollen über drei Aspekte nachdenken in dieser Predigt. Die Bedeutung Jerusalems für den Glauben der Juden, die Bedeutung Jerusalems für den Islam und die Bedeutung für uns als Christen, für unseren Glauben. Vielleicht ganz kurz etwas zur Geschichte. Jerusalem hat eine einzigartige Geschichte und sie beginnt lange vor Christi Geburt. 1900 vor Christi eroberte König David diese alte Jebusiterstadt und verlegte unmittelbar danach seine Residenz von Hebron nach Jerusalem. Anschließend erklärte er Jerusalem zur Hauptstadt des Vereinigten Königreiches Israel und zum neuen religiösen Mittelpunkt des jüdischen Volkes. Eine Besonderheit hat es mit dem heutigen Tempelberg noch auf sich. Dieser Berg hieß früher nach der alten Überlieferung Moria und diente ursprünglich als Opferstätte. Hier sollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern. Später diente der Berg als Dreschplatz und gehörte einem Araber. Und von diesem Araber hat König David diesen Dreschplatz für 600 Goldschenkel gekauft. Das steht in der Bibel. Das heißt, die Kaufurkunde steht sogar in der Bibel. David hat also diesen Berg weder erobert noch enteignet, sondern rechtmäßig erworben und bezahlt. Seit über 3000 Jahren ist darum der Tempelberg rechtmäßiger Grundbesitz des jüdischen Volkes. Er ist auch ein Grundstein des jüdischen Glaubens. Er ist sichtbares Symbol der Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Die Moslems hatten also niemals auch nur den geringsten Anspruch auf den Tempelberg. Der oberste Gerichtshof in Israel hat darum schon 1983 entschieden, dass der Tempelberg die heiligste Stätte der Juden sei. Und dann machen wir einen Sprung. 37 nach Christi Geburt wurde der Tempel von dem vom römischen Kaiser Julius Caesar eingesetzten König Herodes noch einmal sehr prächtig ausgebaut. 10.000 Menschen bauten damals an diesem Tempel und das Baumaterial war weißer Marmor. Aber 70 nach Christi wird dann der Tempel und die Stadt Jerusalem endgültig durch den späteren Kaiser Titus völlig zerstört. Und dann beginnt die islamische Geschichte mit Jerusalem und sie dauert 1000 Jahre. Israel und die Stadt mit dem Tempelberg unter britischem Mandat. Dieses Mandat endete am Abend des 14. Mai 1948. Unmittelbar danach hat der erste israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen. Und daraufhin musste sich Israel im ersten Nahostkrieg sofort gegen 5 arabische Armeen zur Wehr setzen. Es ist ein Wunder, dass diese Stadt und der Staat Israel, der kaum geboren war, überhaupt überlebt hat. Heute ist der Staat Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten. Am 13.12.1949 wird dann Jerusalem von der Knesset, dem israelischen Parlament, trotz ihres geteilten Status damals noch offiziell zur Hauptstadt von Israel erklärt. Und seitdem nimmt die Geschichte Jerusalems und damit Israels und des gesamten Nahen Ostens einen dramatischen Verlauf. Die Bedeutung Jerusalems für den Glauben der Juden. König David, so sagte ich, zeigt sogar 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, hat diese alte Jebusiter-Festung in seinen Besitz gebracht und Jerusalem zum religiösen Zentrum des Judentums gemacht. Seitdem ist kein anderes Volk mit Jerusalem biblisch und historisch, national und religiös und damit existenziell so eng verbunden wie das jüdische Volk. In Jerusalem ist Gott zu Hause. In der Bibel lesen wir: Der Herr, euer Gott, der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und in Jerusalem ist er zu Hause. Dieser Gott ist kein Gott irgendwelcher. Es ist nicht Allah, sondern Jahwe. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels, der Heiland Israels, der Erlöser Israels, der Hüter Israels. Für die Juden hatte und hat Jerusalem über seine geografische Bestimmung hinaus noch eine messianische Bedeutung. Und deshalb taucht im Alten Testament auch immer wieder der Begriff Zion auf, als Synonym für die Stadt Jerusalem, als irdische Wohnung und zukünftige Residenz des Sohnes Gottes, des Heilands der Welt. Für die Juden ist Jerusalem deshalb nicht nur ein Teil ihres Glaubens, sondern der Glaube selbst. Wann und wo immer Juden im Exil bzw. in der Diaspora lebten, sie haben niemals die Verbindung zu Jerusalem aufgegeben. Besonders in den Zeiten der Schmach und der Verfolgung gelobten sie mit dem sogenannten Jerusalem-Schwur. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine rechte Hand. Meine Zunge soll an meinem Glauben festwachsen, wenn ich aufhöre, an dich zu denken und wenn ich irgendetwas lieber habe als Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem, das ist da heute noch immer der Abschiedsgruß aller Juden, wo immer sie auch außerhalb Israels leben. Die Bedeutung Jerusalems für den Islam. In Jerusalem leben heute etwa 150.000 Araber. Sie bezeichnen sich als Palästinenser. Ihr politischer Führer, das wissen Sie vielleicht noch, war Anfang des Beginns Yasser Arafat. Er war wohl der einzige Terrorist, dem der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Er wollte die Juden aus Israel vertreiben, ausrotten und wollte Jerusalem zur Hauptstadt Palästinas machen. Das hat er zu seinen Lebzeiten viele Male öffentlich bekannt. Es gibt eine Zeitschrift, die Washington Post, da schrieb er 1970, Ziel unseres Kampfes ist das Ende Israels, da gibt es keine Kompromisse. Und auf einer Rede in Gaza, Jerusalem ist die Hauptstadt des palästinensischen Volkes, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Wenn sie es nicht wollen, lasst sie aus dem Meer von Gaza trinken, also ersäufen. Und auch die heutigen palästinensischen Machthaber, die Namen hören Sie ja immer wieder im Rundfunk, Fatah und Hamas und wie sie alle heißen, wollen nach wie vor den religiösen und politischen Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt Palästinas mit allen Mitteln durchsetzen. Und dabei haben sie jede Menge Gefolgsleute, nämlich alle islamischen Länder und vor allen Dingen den islamischen Klerus. Der Großmufti von Jerusalem und der Imam der Al-Aqsa-Moschee, Ibrahim Said Tabri, verkündete öffentlich immer wieder: Die israelische Oberhoheit über Jerusalem ist null und nichtig. Die Israelis sind die Letzten, die das Recht haben, über Jerusalem zu befinden. Wenn wir in Jerusalem unser Recht nicht zurückerhalten, wird sich der Friedensprozess in einem Meer von Blut und Tränen auflösen. Und das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder gehört. Es wird also keinen Frieden geben in Israel und auch nicht in Jerusalem, weil der Islam niemals seine Besitzansprüche auf das heilige Land aufgeben wird. Israel und Jerusalem, und jetzt kommen wir zum Schluss, sind außerdem das Weltzentrum des christlichen Glaubens. Das war der. Ja. 1,5 Milliarden Christen leben auf unserer Erde und auf der ganzen Welt. Das heilige Land mit seiner Hauptstadt Jerusalem ist für uns alle von einzigartiger Bedeutung. Für uns Christen ist Jerusalem einfach die heilige Stadt. Ist für uns heilig durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn sind wir mit Jerusalem verbunden. Und das schon seit über 2000 Jahren. Wir Christen erheben jedoch keinen territorialen Anspruch auf Jerusalem, sondern einen geistlichen. Wir verbinden mit der Stadt die heilsgeschichtlichen Erinnerungen und die endzeitlichen Ereignisse. Darum kann es uns nicht gleichgültig sein, was mit Jerusalem in Zukunft wird. Jerusalem ist uns heilig durch das Leben und Wirken und Sterben unseres Heilandes in dieser Stadt. Jerusalem ist die Stadt, in der er predigte und Wunder vollbrachte. Und die jährlichen Wallfahrtsfeste feierte und an den Gottesdiensten im Tempel teilnahm. Vor allem aber ist Jerusalem die Stadt seines Leidens und Sterbens und seiner Auferstehung. Viele historische Ereignisse sind heute durch Kirchen und Gedenkstätten in Jerusalem belegt. Auf dem Portal einer Türe in einem Hause, in einer der belebtesten Straßen Jerusalems, der Georg Kings Street, erinnern zwei Worte an eines der größten Wunder Jesu. Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Es sind die Worte, mit denen Jesus die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, vom Tode auferweckt hat. Vor 2000 Jahren entstand in Jerusalem das Christentum. Während des Wochen- und Erntedankfestes ereignete sich im Obergemach eines Hauses auf dem Zionsberg das Pfingstwunder. Die Jünger und die Apostel empfingen den Heiligen Geist, den Jesus ihnen verheißen hat. Und unmittelbar darauf wandte sich Petrus in einer ganz großartigen missionarischen Rede an Tausende von Juden, die zu dem Fest nach Jerusalem gekommen waren. 3000 Menschen kamen damals zum Glauben an Jesus Christus. Das war die Geburtsstunde der Urgemeinde und genau das geschah in Jerusalem. Heute leben in Jerusalem ca. 30.000 Christen. Für uns als Christen hat Jerusalem neben seiner historischen und geistlichen Bedeutung aber auch noch eine endzeitgeschichtliche Bedeutung. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, des Messias. Und die biblische Prophetie verheißt, auf dem Ölberg wird Jesus Christus, der große König und Messias, stehen. Wiederkommen. Auf dem Ölberg wird sich das Geschick unserer Welt wesentlich ändern. Dann beginnt das tausendjährige Friedensreich. Das Heil kommt also von den Juden. Und darüber hinaus ist Jerusalem auch noch eine zweidimensionale Stadt. Sie wird als Abbild benannt für das himmlische Jerusalem, das eines Tages, so steht es in der Offenbarung, vom Himmel auf die Erde kommen wird. Sie wird, und das in Jerusalem wird von vielen Christen in Zionsliedern besungen: Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Nach tausendjähriger Friedensherrschaft wird dieses Jerusalem dann auf der Erde für immer bleiben. Wie wird es aber jetzt weitergehen? Was will die Welt mit der heiligen Stadt Jerusalem machen? Viele Menschen aus allen Ländern fragen sich heute, was wird aus Jerusalem? Zahlreiche Lösungsversuche liegen auf dem Verhandlungstisch des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen. Aber keiner der Lösungsversuche orientiert sich am Willen Gottes. Und darum wird es weder das eine noch das andere Modell zur endgültigen Lösung der Jerusalemsfrage geben. Es ist unwahrscheinlich, dass weder die Palästinenser noch die arabischen Staaten noch die Vereinten Nationen die göttliche Autorität unseres Gottes und seinen Willen für Jerusalem akzeptieren und die Stadt seinem Volk und dem kommenden Messias überlassen. Viele amerikanische und englische Medien beschreiben schon Jerusalem als einen gefährlichen Stolperstein in den Abgrund. Das erinnert an diese Worte aus dem Propheten Sacharja: Ich mache Jerusalem zu einem schweren Laststein. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich dabei schwere Verletzungen zufügen. Zugleich mache ich Jerusalem für alle Völker ringsum zu einem Becher berauschenden Weins. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. In der Tat, Jerusalem ist heute schon ein Laststein für die Politiker, ein Stein des Anstoßes für unzählige Herrscher auf dieser Welt, ein Zankapfel für die Völker, das Weltärgernis schlechthin. Droht nun möglich um Jerusalem, um Israel ein neuer Nahostkrieg, vielleicht sogar ein Weltkrieg, der alle bisherigen Dimensionen sprengt? Die prophetischen Aussagen der Bibel lassen nichts Gutes ahnen. Das lesen wir im Psalm 2. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Warum schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, der ihn eingesetzt hat. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er übrig für sie. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Er spricht: Ich selbst habe meinen König die Herrschaft übertragen und auf meinem heiligen Berg Zion eingesetzt. Dann werde ich mich als der heilige Gott inmitten meines Volkes Israel erweisen und meinen Namen von den Völkern nicht mehr schänden lassen. Dann werden sie erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Siehe, der Tag wird kommen, ich, der Herr, sage es. Es ist längst offenkundig, der Nahostkonflikt konzentriert sich immer mehr auf Israel mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Der Kampf um die heilige Stadt hat längst begonnen. Eigentlich hat er nie aufgehört. Aber das ist ein anderes Thema. Über den Kampf um Jerusalem müssen wir ein andermal nachdenken. Ich würde gerne mit einem alten afrikanischen Gebet schließen, was mich sehr berührt hat. Es ist überschrieben: Sehnsucht nach Jerusalem. Herr, mein Gott, ich habe Sehnsucht nach der heiligen Stadt. Ich wäre gern dabei gewesen, als Jesus dort einzog und Tausende ihm zujubelten. Hosanna, gelobt sei der Gott, der da kommt im Namen des Herrn. Ich hätte ihn gern getröstet auf seinem Schmerzensweg und Todesgang nach Gethsemane und nach Golgatha. Ich wäre gern dabei gewesen, als sie ihn zu Grab trugen und nach einigen Tagen Ostern wurde. Dann hätte ich gejaucht und jubiliert und allen Menschen zugerufen, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Ich wäre gern dabei gewesen, als er bis zum Himmel auffuhr. Ich möchte dabei sein, wenn er auf den Ölberg bei Jerusalem wiederkommt. Herr, ich möchte das himmlische Jerusalem sehen. Das möchte ich auch. Amen.